Hallo und herzlich willkommen bei Zu Gast im Bioland, dem Podcast für die Landwirtschaft der Zukunft. Heute zu Gast im Bioland ist Eva Vollmer. Sie ist 40 und lebt in Mainz. Eva hat einen landwirtschaftlichen Gemischtwarenladen von ihren Eltern geerbt, wie sie sagt. Darunter auch ein paar Weinstöcke, deren Trauben an eine Genossenschaft gingen. Doch Eva wollte mehr, wollte selbst den Wein machen. Sie hat Weinbau und Önologie studiert und stellte 2007 den elterlichen Betrieb komplett auf Biowein um. Damals wurde sie dafür belächelt. Heute trägt das renommierte Weingut ihren Namen und in ihrem Wingert wachsen Zukunftsweine. Daran hängt auch ihre Überzeugung, dass der Weinbau in Deutschland überhaupt noch Zukunft hat. Eva trägt das Herz auf der Zunge und wir hatten viel Spaß während unseres Gesprächs. Und sie hat auch nur einmal Scheiße gesagt. Hört selbst.
Hallo Eva.
Hallo, grüß dich Martha.
Ich freue mich, dass du hier bist. Wir steigen ein mit ein paar kurzen Fragen. Einfach mal drauf los. Weinschorle, yay or nay?
Wenn's heiß ist, yay, yay.
Yay, klingt gut.
Weinzerin. Aber dann mit einem guten Grundprodukt immer.
Das klingt gut. Also dann spritzt da so, heißt es, glaube ich, bei euch, gell?
Ja, man sagt schon Schorle oder Schoppen. Ja,
genau. Wunderbar, genau. Und Wein aus einem Wasserglas? Darf man das?
Also pur ist es nicht so ein Genuss. Dieser Hype ums Glas wird manchmal überhyped, aber ein Wasserglas wäre dann doch schon die Notlösung.
Tut dir dann schon weh.
Der Flasche, also ich meine, es gibt immer schlechter, aber ein schönes Weinglas ist doch schon auch ein Genuss.
Was ist denn noch schlechter als Wasserglas? Pappbecher.
Ja, das in der Tat, das toppt's noch in seinem Schlicht.
Sekt oder Selters?
Ja, Sekt.
Auf jeden Fall.
Ist für eine Frage, ich verstehe. Ja.
Auch mal ein kühles Bierchen?
Ja, also das Aftershow-Bier nach einer Weinprobe ist schon auch ein heiliges, muss man sagen. Ja,
sehr gut.
Das sind verheiratete Branchen irgendwo.
Und bist du mehr so eine süße oder eine salzige? Also Chips oder Schoki abends vorm Fernseher?
Ich habe so meine Phasen, aber tendenziell eher salzig.
Hast du aktuell eine angebrochene Flasche Wein im Kühlschrank? Und was steht da?
Eine. Ja, als Winzerin hat man immer einen ganzen Probierkühlschrank voll. Mhm. Deswegen musst du ja auch danach schauen, dass die Produkte, die du erzeugst, dir alle wahnsinnig gut schmecken, weil du bist ja dann der letztendliche Verwerter am Schluss. Also ich habe wirklich eine große Auswahl, aber auch nicht nur an eigenen Sachen, sondern Winzer trinken gerne fremd. Machen Marktforschung. Also immer klar die eigenen Sachen und auch das, was spannend ist, was interessiert.
Jetzt hast du dich ja auf Biowein spezialisiert oder das ist auf jeden Fall ja quasi dein Brit. Was macht für dich denn Biowein aus, sowohl geschmacklich als auch in deiner Arbeit?
Die Weinqualität generell, die man sich auf die Fahnen schreibt und die jeder Winzer individuell kreiert, Es wäre schwer, Bio und nicht Bio blind rauszuschmecken. Das ist immer so dieses, schmeckt man weiblichen Wein, schmeckt man Bio-Wein? Also dieses, würde man es erfahren? Also ich glaube nicht, dass man jetzt Bio und konventionell direkt auseinanderschmeckt, aber vielleicht mal so ein bisschen die Konsequenzen. Also was wir ganz oft hören, ist, dass man von unserem jetzt keinen Kopfweh bekommt. Und wenn Wein nicht wehtut, Dann ist das für mich eine heilige Sache. Also das muss so sein einfach. Mhm. Will jetzt nicht implizieren, dass man von den anderen Kopfweh bekommt, aber ich finde, dass es eine wertvolle Information ist, dass es bei unserem nicht so ist. Mhm. Das finde ich gut.
Mhm. Weil das ist ein Qualitätsmerkmal, dass man also, gut dabei wegkommt.
Ja. Genau, letztendlich, dass man da auch am nächsten Tag noch irgendwo eine Freude dran hat. Mhm. Das finde ich schon mal stark. Und dann ist es auch so, dass viele, viele hochqualitativen Weingüter im Bio-Bereich tätig sind. Früher war das ja noch so, naja, gut, das Bio, die schaffen dann die Qualität nicht. Und das waren so am Anfang so die Problemchen der Starter-Bio-Szene, Bio-Wein-Szene.
Bio hatte keinen guten Ruf als Wein, als Produkt.
Genau, das war so ein bisschen, naja, die kriegen es nicht ordentlich hin oder ja, die stehen da mit ihren Birkenstocklatschen. Also irgendwie war das so zum einen in der Schublade drin, zum anderen aber auch hier und da mit leichten Qualitätsmankos versehen, weil man auch noch nicht das Know-how hatte, um wirklich dieses Bio-Denken so perfekt einzuarbeiten, dass man dann auch am Ende die gesunden Trauben bekommen hat. Also dass man die Laubwand durchlüften muss. Früher ging es ja auch noch viel um Ertrag. Also man sollte und wollte auch einen guten Ertrag erzielen. Und wenn man das bei Bio versucht in den ersten Jahren und die Laubwand so richtig dick und die Trauben sich da einmummeln und einkuscheln, dann haben die natürlich keine Privatsphäre mehr und faulen. Und faule Trauben geben keinen guten Wein. Das heißt also, das Know-how hat gefehlt, um zu sagen, wie dünne ich dann da aus und wie schaffe ich eine luftige Laubwand, um dann einen hochqualitativen Wein zu machen. Und das, diese Stellschraube ist mittlerweile da, sodass die Top-Premium-Weingüter dieser Welt, also ein großer Prozentsatz derer, auch eben in Bio wirtschaftet. Und das macht mich stolz, das macht mich froh und frohen Mutes. Und ich denke auch, dass wir in der Richtung einen guten Job machen. Und ja, aber das ist ja jetzt quasi der Baustein Geschmack. Und der Baustein, wie fühlt sich das an? Oder wie fühlen sich die Weinberge an? Wie sehen die aus? Also natürlich, als wir 2007 das Weingut auf zum einen Flaschenwein umgestellt haben, also nicht mehr literweise produzierend oder kiloweise produzierend, sondern wirklich dann auch flaschenweise produzierend, da haben die Kollegen haben sich kaputt gelacht, weil zum einen wirklich diese Bio-Maßnahmen bei uns dann sofort angefangen haben und auch die Qualitätsmaßnahmen. Die haben mich ausgelacht.
Ja, ja. Und gesagt, was macht die denn da?
Genau, bei Vollmers sieht es aus wie bei Kraut und Rüben und dem Stock und wo ist denn der Magerrasen und also... Am Anfang hat es schon so ein bisschen wehgetan, auch für einen selbst, dass man da so ein bisschen unter Schuss geraten ist. Aber letztendlich das Leben, die Vielfalt und auch das Kraut- und Rübentum. Hier und da steht halt mal eine riesengroße Distel und dann gehe ich mit der Hacke durch und schnickse um. Aber es ist einfach ein System, was als Monokultur, und das muss man auch so ein bisschen im Vergleich zum Ackerbau sehen, so eine Rebe, die setzt sich dann nicht hin und ist nach 1-2 Jahren wieder um, sondern da ist 30-40 Jahre nichts anderes. Und das böse, böse Wort Monokultur, das darf man dann auch mal nehmen und muss man. Ja. Und eine Monokultur, glaube ich, kann nur in ihrer Umwelt attraktiv wirken und auch vielfältig wirken, wenn sie dann noch mal so ein bisschen Leben um sich drumherum hat.
Und das heißt, so dieser Gedanke, dass dein Weinberg über Jahrzehnte, über Generationen gesund sein muss und am Leben erhalten werden muss, der spielt schon eine große Rolle für dich.
Genau, also zwischen den Weinstöcken kann man ja auch mit dem Traktor durchfahren und kann da nochmal Boden aufreißen. Mittlerweile gibt es ja auch schon Geräte, die wirklich an alle Stellen hinkommen. Das war schon ein großes Problem, dass man zwischen den Stöcken gar nicht gut wirtschaften konnte. Aber da kann man, also man kann schon Boden beleben, regenerieren und machen und tun, aber nicht ganz flächig, weil die Reben würden es nicht tolerieren, sondern wirklich eben mit dem Traktor durchfahrend und immer wieder auch durch Biodiversität belebend, was natürlich dann auch immer wieder alle paar Jahre ein Riesenakt ist und ein Hoffen, dass auch Wasser kommt, um neue Kreationen, Mischungen eben zu etablieren.
Was hat dich damals dazu bewogen, zu sagen, du möchtest Bio-Wein anbauen?
Also das war für uns quasi direkt auch eine Kette zwischen Qualität und Umwelt. Also das, für mich war das ein Selbstverständnis, dass ein lockerer oder locker strukturierter Stock mit nicht zu vielen Trauben eben auch eine gute Qualität bringen muss, darf, kann, will. Und das geht eben nur mit dieser qualitativen Arbeit. Und das andere ist dann quasi ein Topping, dass man sagt, Mensch, hier ist doch alles schon so luftig und die Trauben an für sich haben einen hohen Gesundheitsstatus und ich möchte auch Handlese machen und ich möchte alle diese Dinge. Und dann fehlen ja nur noch ein paar Bausteine, um zu sagen, es ist dann wirklich Bio. Also es ist nicht nur der Stock, der locker luftig ist, sondern unten drunter, das Roundup hat mich in der Tat immer, immer wirklich extrem abgeschreckt. Also dieses, wenn man durch die Weinberge fährt,
das Spritzen.
Das war für mich ein absolutes No-Go. Auch wenn wir uns nicht für Bio entschieden hätten, hätte ich niemals Roundup in meine Hände genommen. Also in die Hände sowieso nicht oder in die Brühe. Weil es ist wirklich so, wenn man rausfährt, und es ist gerade frisch in der Gemarkung injiziert, dann sieht man es sterben. Das ist für mich ein grauenvoller Moment, wo ich sage, das sieht doch nicht gut aus, das fühlt sich doch nicht gut an. Und ja, wenn später alles unter dem Stock frei ist, dann hat man vielleicht Ruhe irgendwie, aber diese Ruhe ist trügerisch. Weil gerade als wir dann angefangen haben umzustellen, war es sehr spannend, also grausam und spannend gleichzeitig, dass in den ersten 3 Jahren das Unkraut noch zögerlich gekommen ist. Und dann habe ich mir gedacht, naja, okay, gut, das ist jetzt quasi der noch zerstörte Boden, der da erstmal gesundet. Und deswegen braucht ja auch die Bio-Umstellung mal einen Moment und kann nicht von heute auf morgen sein, sondern man hat 3 Jahre Bio auf Bewährung. Und eigentlich nach 5 Jahren erst ist so wirklich dieser volle Zyklus da, wo man sagt, jetzt ist alles gesundet. Und das war für mich eine Selbstverständlichkeit, dass das so passiert.
Bio ist im Weinbau ja jetzt immer noch, ja, kein Nischenprodukt mehr, aber hat immer noch einen deutlich geringeren Prozentsatz als konventioneller Wein. Würdest du trotzdem sagen, dass Bio ein Konzept für Wein der Zukunft ist? Wie wird sich das weiterentwickeln?
Die Bio-Idee ist sehr stark von Biodiversität und von Organik geprägt, also auch nicht von diesem, naja, ich mache jetzt mineralische Dünger drauf und habe da die paar Kügelchen und ich prügle mein System gesund mit effektiven Mechanismen. Das ist ja quasi die Idee, diese effiziente Idee von einer konventionellen Bewirtschaftung. Und das andere ist eher eine langfristige Idee, um die Kultur auch in ihrer Umwelt ein bisschen leidensfähig zu machen und überlebensfähig und vor allen Dingen in das vielfältige System eingegliedert. Also das ist die sehr, 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 sehr wichtige und eine der wichtigsten Ideen im Biolandbau, dass man auf lange Sicht gesehen einfach die Kultur in eine wunderbare Selbstorganisation bringt.
Diese Langfristigkeit, von der Eva hier spricht, zeigt sich auch in den für biologischen Anbau typischen Kreisläufen, zum Beispiel beim Thema Dünger. Auch für den Weinbau gilt, ein fruchtbarer Boden ist das A und O. Reges Bodenleben, ein lockerer Boden, der Wasser speichern kann, ausreichend Nährstoffe. Das alles braucht es natürlich auch für einen guten Wein. Weil Bio-Bäuerinnen und Bauern auf chemisch-synthetische Dünger verzichten, müssen sie ihren Boden anders fit halten. Im Ackerbau funktioniert das super mit bestimmten Fruchtfolgen. Anbaupflanzen, die geerntet werden und dem Boden Nährstoffe entziehen, wechseln sich mit Pflanzen ab, die Nährstoffe zurück in den Boden bringen. Diese bleiben auf dem Acker und werden in den Boden eingearbeitet. Wein ist jedoch eine Dauerkultur und bleibt über Jahrzehnte im Weinberg stehen. Die klassische Fruchtfolge ist also nicht möglich. Deshalb setzen Bio-Winzerinnen wie Eva auf die sogenannte Gründüngung. Gründüngung sind Pflanzenmischungen, die zwischen die Rebstockreihen gesät und anschließend in den Boden eingearbeitet werden. Darunter auch die wichtigen Leguminosen, die besonders viel Stickstoff im Boden speichern, oder Tiefwurzler, die den Boden auflockern. Außerdem schützt Gründüngung den Weinberg vor Erosion, bietet Regenwürmern und Mikroorganismen ordentlich Futter und fördert die Biodiversität. Ein natürliches Kreislaufsystem, das den Boden auf lange Sicht fruchtbar halten kann. Und doch stoßen trotz solch langfristiger Maßnahmen immer mehr Ökolandwirtinnen an natürliche Grenzen. Der Klimawandel geht auch an Bio nicht vorbei. Andauernde Hitzeperioden oder Starkregenereignisse machen Landwirtschaft immer schwieriger. Auch wenn Ökobetriebe widerstandsfähiger gegen den Klimawandel sind. Auch der Weinbau erlebt die klimatischen Veränderungen am eigenen Leib, wie Eva nun schildert.
Wie sehr beeinflusst dich dieser Wandel, den wir gerade spüren, in deiner Arbeit? Was kannst du beobachten aus den Jahren, die du schon Wein machst?
Ja, brandheißes Thema.
Kann man so sagen.
Ja. Das Wort ist, es ist wirklich, also es ist faszinierend und bedrohlich zugleich, was ich in meiner doch, ja, so halblangen Winemaker-Karriere alles so schon gesehen und mitgemacht habe, wo ich sage, das gibt's doch gar nicht, dass ich jetzt Studium war 2003 habe ich studiert. Und um diese Zeit Da habe ich Tabellen auswendig gelernt, Hügler-Index, also das sind so Sonnenscheinstunden pro Jahr, die eine Rebsorte braucht, um reif zu werden. Mhm. Da stand mal Merlot noch so, nee, also für Deutschland, stimmt die Zahl ja überhaupt nicht. Mhm. Diese Tabelle, die hätte ich jetzt über die letzten fast 20 Jahre, oh Gott, 20 Jahre, Hilfe.
Also, ja, genau so. Ich habe gerade auch im Kopf gerechnet und dachte, 2003 ist auch 19, 20 Jahre her.
Genau, also wir nehmen jetzt mal diese zwei Dekaden, also diese 20 Jahre. Was ist alles passiert? Diese Tabelle mit dem Merlot, die hätte ich ja noch zwei oder dreimal umschreiben können und immer wieder eins mehr. Also Merlot hat plötzlich immer mehr den potenziellen Fuß hier vor meiner Haustür, was ich schon gruselig finde, weil dieses Wein und bezogen auf regionale Identität durch Sorten, die dem Klima dort wohl gedeihen, und wo man sagt, ja, wir fahren in den Süden und trinken jetzt einen schönen stoffigen Rotwein und das geht dann plötzlich auch in Deutschland. Also
das heißt, die Weine waren eigentlich eher was wir in Südfrankreich gefunden haben, in Italien, in so den klassischen mediterranen Ländern, wo man sich dann im Urlaub genau diesen guten, schweren Wein gegönnt hat, der eigentlich in Deutschland gar nicht so richtig Fuß fassen konnte, weil es eben hier nicht warm genug war.
Genau, und diese Wärme bietet Deutschland jetzt plötzlich, also noch nicht analog zu der Wärme, weil die anderen werden ja auch heißer.
Ja, genau.
Das ist ja ein Weltthema. Mhm. Und, aber es schaukelt sich ja hoch. Also es wäre ein Kraus, wenn der Riesling sich plötzlich nicht mehr, also wenn der Riesling noch weiter nördlich flüchtet, ja, wenn der plötzlich irgendwann in Skandinavien da sich ansiedeln muss, weil Deutschland eben nicht mehr taugt. Also das ist dieses eine, was man irgendwie so am eigenen Leib auch intensiv spürt, dieses wärmer werden, also die Jahresdurchschnittstemperaturen, wo immer in diesen Klimagipfeln, wovon geredet wird. Und das merkt man auf der Rebsorteneignungsebene. Mhm. Es gibt wahnsinnig gute deutsche Rotweine mittlerweile. Das ist echt, das ist eine Bereicherung. Und auch jetzt sagen wir mal, von den 80er Jahren bis jetzt ist die Potenz, die in Riesling hier werden kann, ein Vielfaches gestiegen, weil es einfach, also der unter vorgehaltener Hand, bislang hat der deutsche Weinbau vom Klimawandel eher profitiert. Von dem, wie es so ging, diese regnerischen 80er und eher kühl und faule Trauben und so. Also das war oft eher problematisch und ist jetzt wirklich in einem Top-Level gelandet.
Mhm. Aber man kann ja schon sehen, dass es sich ja weiter verschiebt. Also das ist schön, wenn es jetzt gerade funktioniert und wir hier einen guten Merlot anbauen, aber in 20, 30 Jahren können wir vielleicht keinen Riesling mehr anbauen?
Genau, also das ist das große Fragezeichen. Eigentlich müssten wir uns das Wetter jetzt einfrieren und sagen, okay, jetzt hat es mal gereicht. Ja, der Mensch genug Klimawandel gemacht. Und jetzt, also das wäre so dieses, jetzt bauen wir uns mal was. Jetzt bauen wir uns mal unsere eigene Welt. Aber das geht ja nicht. Und dieses jetzt ist es genug, ist ja schon seit Jahren auf den Klimagipfeln, dass es heißt, oh, jetzt ist aber die allerletzte Eisenbahn. Oh, der Zug ist fast abgefahren. Nee, er steht noch im Bahnhof. Nee, Anne ist schon. Also dieses immer wieder Verschieben, dass ihr müsst jetzt mal aufhören, ist ein Kraus, weil gerade nicht nur diese steigenden Durchschnittstemperaturen, sondern auch die jahreszeitlichen Schwankungen der Starkwetterereignisse. Da kommen wir zum nächsten Thema. Das ist das, was uns extrem bedroht. Also Hagel gab es ja auch schon immer. Uns gab schon immer Spätfrost und. Mhm. Aber dadurch, dass der Austrieb durch die nicht mehr Winter, wie sie mal Winter waren, dass also der frühe Austrieb durch die heißen Frühlinge, dass der dann kommt und dann mitten in den Maifrost reinhaut, dass das dann quasi die jungen Pflänzchen potenziell wirklich extrem gefährdet in Sachen Frost. Mhm. Dann geht es Jahr über weiter Starkregen. Gepaart mit Trockenperioden, also wüstenähnlich, paart sich mit Starkregen, so dass der Regen runterplatscht und das kann der Boden gar nicht mehr aufnehmen. Der ist dann so trocken ausgetrocknet, da fließt so viel vorbei. Also wir können gar nicht mehr sagen, wir haben mal ein moderates Klima, das uns einfach unsere Arbeit machen lässt, sondern wir sind immer in dieser Erwartung des Extremen. Mhm.
Also mir hatte auch mal eine Winzerin gesagt, dass sie das, also von früher kannte sie das, dass es so alle 10 Jahre mal so ein extremes Jahr gab. Das hat sie dann irgendwie eingerechnet und das wusste man dann und war darauf vorbereitet, dass es auch wirtschaftlich funktioniert. Und sie sagte, mittlerweile kommt alle 5 Jahre was, was einen total wegknallt. Würdest du das auch so sehen?
Ja, das sehe ich sogar noch ein bisschen extremer. Also in den 15 Jahren, wo ich jetzt meinen mache, gab es kein Jahr, wo nicht irgendwie der Spruch war, heißester August seit Beginn der Wetteraufzeichnung, kühlster seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Vielleicht wird das Wetter auch noch nicht lang genug aufgezeichnet, wer weiß, aber irgendwie diese extremen Nennungen in jedem einzelnen Jahr, das ich bis jetzt gemacht habe. Mhm. Ich sage, das kann doch nicht sein, dass es immer noch ein Topping gibt von dem, was passieren kann und was mich da einholen kann.
Und was macht das mit dir? Wie schaust du auf die Zukunft deines Weinguts und auch deiner Arbeit?
Also bei uns gibt's zwei Dinge, die wir tun. Das eine ist das Kreislaufdenken. Ich glaube bewusst an Kreisläufe und das haben wir am Anfang gar nicht so gesagt, neben diesen 11 Hektar Weinbau, die wir betreiben, haben wir aus dem alten Gemischtwarenladen, also Gemischtbetrieb, den wir ja damals hatten, haben wir noch, 2017 hat mein Vater dann komplett übergeben, haben wir noch 90 Hektar Ackerbau als Relikt und das wurde auch auf Bio umgestellt. Mhm. Und so einen Laden im Kreislauf zu fahren, um zu sagen, dass das eine landwirtschaftliche Gut stützt das andere. Wir haben auch noch 16 Pferde, die im Voltigierbetrieb laufen, also ein bisschen der soziale Aspekt, aber ein Pferd hat dann wieder den Dünger, das es gibt, möchte vorne fressen und hinten Dünger spenden. Also dieses Kreislaufdenken oder auch mein Schwager hat Kühe, dann haben wir eine Mistkooperation. Mhm. Das, was früher so war, das war ja nicht einfach, das war nicht doof. Und jetzt in Zeiten der Spezialisierung fährt man so ein bisschen für meine Branche speziell gesehen Weinbahnstraße. Der Weinbahnstraße. Das heißt, okay, ich gebe alles für Alkohol und kümmere mich dann aber nicht um das, was drumherum lebt. Und ich glaube, dass diese gemischten Höfe, die auf verschiedene Pferde setzen, dass die für die Zukunft nicht so ganz so blöd sind, auch gerade mit diesen Wetterextremen. Ich glaube auch fest aber daran, dass jede Branche jetzt handeln muss, um einen Stopp in diese Veränderung zu geben. Mhm. Also alle Maßnahmen zu ergreifen, um dem Klimawandel einfach entgegenzuwirken und um Bewusstsein zu schaffen für eine Notwendigkeit in der Umdenke. Mhm. Und das ist ja auch das Projekt, also mein Haus und Hof und Herzensprojekt, was im Moment ganz, ganz stark läuft, ist die Geschichte mit den Zukunftsweinen, die ich leider noch nicht lange genug geschnallt habe, also noch nicht lange genug auf dem Zettel gehabt habe, um mir zu sagen, Mensch, und ich habe jetzt schon im ersten Jahr 2007 gemerkt, dass uns da was bedroht, dass wir es besser machen müssen und dass Öko noch besser geht. Mhm. Also ich dachte einfach, du machst Öko und du bist schon safe. Also du
und fertig.
Irgendwie, du tust deiner Umwelt gut, indem alles lebt und alles irgendwie vital erscheint von Haus aus. Mhm. Und das hat sich total gut angefühlt, aber im Laufe der Jahre habe ich halt gemerkt, dass der Weinbau schon eine Intensivkultur ist, die natürlich auch pflegebedürftig ist. Und da muss man dann auch ein Thema ansprechen, das wir jetzt noch gar nicht hatten, das Thema Pilze, also das Thema Mehltau, das Thema Bedrohung für die Rebe. Ich meine, in der Vergangenheit gab es mal die Reblaus, die den Weinbau fast umgebracht hätte. Dann hat man eine Lösung gefunden und die Pilzkrankheiten, die kamen dann hinzu. Und man dachte, den Weinbau muss man aufgeben.
Was ist das Problem gewesen an den Pilzen? Also wann kommt ein Pilz und was macht er?
Der Pilz wütet eigentlich das ganze Jahr. Also im Weinberg lebendig wird, dann werden auch die Pilze lebendig im Sinne von einer Witterung, die aus feucht und warm besteht. Hört sich nach Pilzwetter an, das weiß ich.
Das stimmt.
Hört sich nach Wald an. Ja. Und wir haben trotz dieser Extremhitzen immer noch natürlich auch Feuchtereignisse und gepaart Feuchte mit Hitze. Und das in der Extreme ist optimales Pilzwetter. Also Pilze, die sich dann auf die Blätter setzen, dann die Trauben befallen, mhm. auch schon die Gescheine befallen, also die jungen Ansätze für die Traube, die in der Blüte hochaktiv sind, also quasi das ganze Jahr über, bis mal quasi die Trauben so richtig aussehen wie Trauben, dann hören sie auf. Also mhm. dann ist das erstmal die Gefahr gebannt. Und deswegen wird über das ganze Jahr eben auch die Pflanze geschützt.
Mhm. Und geschützt heißt gespritzt.
Geschützt heißt Pflanzenschutz. Ja, mhm. steckt das Wort mhm. schon drin. Mhm. Und natürlich macht das ein Bio anders als ein konventioneller. Da sind ein bisschen andere Inhalte in den Weinbergspritzen drin. Der Bio eher softer, aber vielleicht auch öfter. Und das andere ist ein bisschen härter, aber dafür weniger.
Ohne geht's nicht, weil man dieser Pilze irgendwie Herr werden muss.
Genau. Entweder sie machen die Blätter alle kaputt und mhm. ohne Blätter keine Photosynthese, kein Zucker. Also vergesse es an der Stelle. Oder sogar die ganzen Trauben sind weg. Mhm. Also wenn die ganz früh kommen, dann hängt einfach kein einziges Träubchen mehr. Gesehen in 2021, da war so ein richtig Hardcore-Jahr, was in Sachen Feuchtigkeit eben, dauerhafter Feuchtigkeit. Und da hat's uns in Teilen auch schon ein bisschen den Garaus gemacht. Das war ein ziemlich schwieriges Jahr. Und mhm. Jetzt, wo wir von Problemen reden, ist ja auch schön, wenn man eine Lösung schon parat hat.
Ja, das ist gut.
Und die Lösung ist gigantisch und auch schon eigentlich lang am Start. Also seit 1930 versucht die Forschung, die Wissenschaft durch Kreuzungszüchtung, Lösungswege zu finden, die Trauben Sorten, also die Rebsorten, robuster zu machen. Mhm. Das heißt, man nimmt Amerikaner oder Reben asiatischen Ursprungs, die haben Resistenzen, ursprünglicherweise genetische Resistenzen gegenüber diesen Pilzen. Also die prallen da ab, die gehen da nicht ran. Das Problem an denen ist, wenn die dann eine ganze Traube, eine ganze Rebsorte werden, dann schmecken die nicht.
Okay. Also, ist schön, dass sie so resistent sind, aber man kann sie nicht saufen. Okay.
Genau, das wäre ja ziemlich doof, weil Wein natürlich auch, man braucht ja Wein in der reinen Theorie nicht, das ist ein Genussmittel, ja. aber wenn es nicht schmeckt und man muss es sich reinprügeln, dann, mhm. genau. Und da kam dann die Lösung aus europäischer Seite, dass da die Kultursorten eben diesen unheimlich leckeren Geschmack haben. Mhm. Und in der Kreuzungszüchtung passiert dann resistenter oder harter Papa mit leckerer Mama und die beiden zusammen in einen Sack geschüttelt, also nichts mit Gentechnik, sondern mit Kreuzung. Mhm. Die beiden zusammen ergeben dann nach vielen, vielen Versuchen, so eine Züchtung dauert lange, weil das ist Trial and Error, da muss man irgendwann, kommt man dann zu der Perfektion und sagt, eine neue Rebsorte ist geboren. Mhm. Die braucht dann auch einen Namen. Und diese Namen sind dann ungelernt, weil noch keiner hat sie gehört. Der erste war Regent, der aufkam. Und der hat aber irgendwie, der kam in der Szene dann nicht so ganz an. Vom Geschmack her war der irgendwie noch nicht so sesshaft. Mhm. Aber jetzt gerade die neuen Geschichten, die da laufen, Sauvignegri, Sauvignac, Divico, Cabernet Blanc. Also Sorten, wo jeder sagt, hä, was ist denn das? Also Riesling, Burgunder, also das, was gelernt ist und was schon immer im Glas ist, ist natürlich gelebt und eingefleischt. Mhm. Und das andere ist neu und unbekannt und naja, nehmen wir mal lieber nicht. Mhm. Und dann kam der Weinbau auf die glorreiche Idee. Eigentlich der Fachspezialist hat gesagt, okay, wir müssen dem Kind einen Namen geben. Und das haben die dann pilzwiderstandsfähige Reben genannt.
Okay, das ist ja ein sperriger Begriff. Den kann man jetzt nicht so einfach aufs Etikett schreiben.
Ja, also bis du das als Winzer an der Theke gesagt hast, ist der Kunde weg. Ja, und Pilz.
Ja, oh, und, böse.
Und,
ja.
Genau, und die Abkürzung Peewee ist auch, ja, es ist schön, es ist ein Insider-Begriff, aber letztendlich sexy ist das nicht. Mhm. Und irgendwann kam mir über Nacht dieser glorreiche Idee zu sagen, das ist doch ein Zukunftswein. Mhm. Und dann
einfach mit dem Blick darauf, dass das auch, dass diese Pilze die Herausforderung für die Zukunft sind.
Genau. Also im Prinzip nicht nur diese Pilze, also das ist ja der erste Schritt. Man nimmt Pflanzenschutzmittel, um den Pilzen Herr zu werden, sonst gibt es keinen Wein. Punkt eins. Man nimmt aber auch CO2 in die Hand, in Anführungszeichen, um den Pflanzenschutz auszubringen.
Und also die Treckerdurchfahrten durch die Weinberge.
Genau, wenn ich jetzt eine einfache Rechnung ausstelle und sage, okay, du musst 10-mal rausfahren mit dem Traktor, um deine Reben gesund zu erhalten, das wären dann die 100%. Oder Fall B, du pflanzt die widerstandsfähigen Reben. Das heißt also, du pflanzt Zukunftsweine, müsstest nur zweimal raus. Also in der Blüte brauchen die dann schon nochmal einen kleinen Klaps. Mhm. Aber, und dann sagen alle, oh, ihr spritzt ja trotzdem. Okay, aber 80% Einsparung an CO2, an Energie, um Pflanzenschutzmittel herzustellen, auch an Biodiversität, weil ich muss ja nicht fahren, habe meinen Boden nicht belastet, weil ich nicht Reifenspuren und Gewicht hinterlassen habe, sondern ich habe einen gesunden Start von diesem Weinberg und habe die CO2-Einsparung, die grandios. Mhm. Da gibt es natürlich noch etliche viel mehr Hebel. Die Flasche ist ein großer, großer Dorn im Auge, also energetischer Sicht, wenn wir jetzt mal auf die Weinproduktion. Es gibt noch ganz, ganz viele Stellschrauben. Aber das Problem bei der Wurzel zu packen und zu sagen, ich pflanze nur noch Zukunftsreben, das habe ich auf meine Fahne jetzt geschrieben. Ich werde nie wieder was anderes pflanzen, weil ich denke, für meine Kinder, sofern sie diesen Wahnsinn weiter betreiben wollen, diesen schönen Wahnsinn, Weinbau ist intensiv in der Arbeit, aber es gibt ganz tolle natürlich Erlebnisse und Ergebnisse und Produkte. Aber 40 Jahre Kultur heißt, das ist nicht nur meine eigene Kultur. Mhm. Das gebe ich in die Verantwortung von weiterführenden Händen dann auch. Mhm.
Das heißt, du stellst jetzt quasi komplett deinen Betrieb auf Zukunftsweine um. Es gibt natürlich noch die alten Weine, die bei dir ja einfach aus den Generationen heraus noch in den Weinbergen stehen. Aber alles, was neu dazukommt, sind die neuen Reben.
Genau, also es wird eine wunderbare Koexistenz. Natürlich trinke ich noch immer, also ich liebe Riesling, überhaupt nicht zu leugnen. Und ich werde wahrscheinlich auch noch im Zyklus der Lebensdauer von einem Weinberg fast mein ganzes Leben lang Riesling keltern. Mhm. Und der wird es auch hoffentlich, wenn wir das mit dem CO2 und mit dem Klimawandel ein bisschen in den Griff kriegen wollen, würden, dann wird es auch noch eine Zeit lang wirklich toller Riesling werden. Mhm. Der muss nicht auf irgendwelchen Nordhänge ziehen. Und diese
Riesling aus Schweden habe ich jetzt gelesen.
Ja, gibt's alles schon, genau. Aber dieses langsam anharmonisieren an eine bessere CO2-Bilanz des Gesamtbetriebes auf den einzelnen Sparten der Stellschrauben, das ist das Ziel. Und man muss ja nicht sagen, hey, die Riesling, du bist jetzt doof, wir pflanzen nur noch Sauvignac. diese neuen Rebsorten, die erstmal gelernt werden müssen, der Weinbau kann nicht so schnell umschalten, aber jeder gepflanzte Müller-Thurgau, der jetzt dieses Jahr in den Boden gekommen ist, war eigentlich eine Scheißentscheidung. Eine echte Entscheidung war ein Rückschritt.
Mhm. Weil es einfach, das sind nicht die Weine, die hier in Zukunft wirklich noch in Ruhe oder gut wachsen können.
Genau, also Müller-Thurgau kann immer noch, der bringt seinen Ertrag, der ist ein Standbein, aber es gibt mittlerweile Alternativen, die geschmacklich wirklich 1:1 sind oder sogar noch besser oder andere Nuancen. Also gibt es tolle Alternativen und Müller-Thurgau ist eigentlich als einfacher Trinkwein. Mhm. Wenn ich die Wahl hätte, bei einem einfachen Trinkwein 80% CO2 einzusparen, bei gleichem leckeren Geschmack, dann ist das ist keine Wahl mehr, das ist eigentlich ein Muss, finde ich. Ja.
Was sagen denn deine KollegInnen, die eher traditionell orientiert sind? Sagen die, was macht denn die Eva da schon wieder? So wie damals, als du auf Bio umgestellt hast?
Also natürlich schwebt jeder in seinem Korsett, das über Jahre und Jahrzehnte und auch über Generationen hin gepflegt wurde. Mhm. Und also ich habe auch gebraucht, um aus dem Korsett rauszubrechen und diese Entscheidung zu treffen. Und deswegen verzeihe ich und toleriere und freue mich auch auf die Herausforderung zu sagen oder denen zu zeigen, wie es geht. Und das geht nur über flüssige Beweisführung, wenn ich sage, komm, probier mal. Und also diese Handreichung zu sagen, nee, ich lasse mich jetzt nicht von du machst aber doofe Sachen wieder provozieren, sondern ich versuche, den anderen zu zeigen, wie gut es ist. Und viele, viele andere, wo ich auch von einem, wo ich es nie geglaubt hätte, der gesagt hat, du, wo bestelle ich denn die Reben? Ich glaube, du kriegst keine mehr, aber ich glaube, ich kann dir noch welche besorgen. Super, weil ich einen kleinen Pool noch habe, wo man noch, und dann hat der, von dem ich es nie geglaubt habe, genau die Sorten gepflanzt. Und dann habe ich gesagt, das ist das, was wir machen müssen, dieses Fingerzeig weg, dieses Handreichen. Mhm. Deswegen ist es auch so, dass Zukunftsweine kein Öko-Korsett hat. Das wollten wir am Anfang machen, weil wir gesagt haben, naja, diese Bewegung ist ökologisch und sie ist es auch letztendlich. Es ist eine ökologische Bewegung, Es ist aber auch so, dass wenn 10% des Weinbaus damit anfangen, dass es nicht 100% Effizienz hat. Ja. Deswegen sind alle Kollegen dazu eingeladen, solche Reben zu pflanzen. Mhm. Und können ja dann immer noch sagen, Mensch, das gefällt mir aber gut, was die anderen machen, dann noch zusätzlich mit kein Roundup oder das und das und das. Und können sich dann die Ideen, können sich gegenseitig in ihrer ökologischen Wertigkeit in den Betrieben eben hochschaukeln. Ob dann wieder Bio wird oder ob dann, also das ist ja gar kein Zwang, sondern der erste Schritt beginnt mit der Wurzel und wenn der getan ist, dann wäre es gut, wenn wir 100% der Winzerschaft, egal welchen Gedankengutes, anpacken und denen die Möglichkeit geben, auch mitzumachen. Das ist eine Effizienz.
Und alle Zweifler, die jetzt noch nicht unbedingt dran glauben, dass das schmeckt, dürfen sich gerne mal bei Eva einladen. Sie hat einen gut gefüllten Kühlschrank mit den vielen, vielen Weinen. Eva, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute bei uns da warst und uns auch die Zukunftsweine einmal vorgestellt hast. Ich bin gespannt, wie es damit weitergeht. Ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder und du erzählst, wie es sich damit weiterentwickelt. Vielen Dank.
Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte.